Wer hat im Psalm 23 geschrieben? Sehr gut, seid noch einigermaßen da. Es ist warm, ich weiß. Aber genau um diesen Mann soll es heute Morgen gehen. Ich selber bin ja ein großer Fan von David. Schon als Kind fand ich David irgendwie ziemlich cool. Ich meine, ich war als Kind nicht immer der fleißigste Bibelleser, aber ich weiß noch, dass ich teilweise in den Sommerferien mir tatsächlich 1., 2. Samuel vorgenommen habe und habe das gelesen. Einfach, ja, das war gut zu lesen. Ich meine, David, das ist so eine richtige Geschichte, wie es auch in einem Roman oder so irgendwie stehen könnte. Das kann man echt einfach gut und flüssig lesen. Auch meine Kinder haben schon einige Geschichten von David zu Hause. Fast jede Kinderbibel hat einige Geschichten davon. Und wer Adonia kennt, das Musical, die haben auch schon mehrfach Geschichten von David mittlerweile vertont. Das ist halt für Kinder irgendwas Greifbares. Ne? Das ist nicht so ganz theologisch wie vielleicht der Korintherbrief oder der Epheserbrief. Deswegen, genau, habe ich auch als Kind David schon immer sehr gemocht. Aber es ist immer so die Frage, was hat David uns als Erwachsene zu sagen? Ich meine, da gibt es diese Geschichte mit Bathseba, okay, das hat tatsächlich uns als Erwachsene auch was zu sagen. Das liest man vielleicht den Kindern nicht unbedingt so vor. Aber was können wir sonst so von David mitnehmen? Ich glaube, sie hat uns einiges zu sagen. Es ist mehr als eben nur ein interessanter Geschichtsbericht vom Leben eines israelitischen Königs. Und deshalb habe ich gedacht so, passt, lass uns heute einfach nochmal ein Stück gemeinsam in die Geschichte von David hineinschauen. Zum Anfang gehe ich mal ganz kurz auf eine Standortbestimmung ein, wo wir uns gerade in der Geschichte von David befinden. Zuerst hatten wir da seine Berufung. Es war der erste Auftritt Davids in der Bibel. Der kleine, fast vergessene Hirtenjunge auf dem Feld wird als letzter zum Essen mit dem Propheten Samuel dazugeholt und völlig irrational, dieser kleine Hirtenjunge wird zum König gesalbt. Gerade noch der Hirtenjunge, der letzte unter seinen Brüdern und schon der gesalbte zukünftige König von Israel. Wie ging es dann weiter? Nun, zuerst ist erstmal nicht viel passiert. David war weiter der Hirtenjunge. Er hütete die Schafe seines Vaters. Doch dann plötzlich, Saul sucht einen Musiker. Ausgerechnet David wird ihm empfohlen. Neben Schafehüten konnte er wohl auch sehr gut Harfe spielen. Also kam David an den Hof des Königs. Er hatte die Aufgabe, wenn es Saul schlecht ging, ihn mit seiner Musik wieder zu beruhigen. Und David war dadurch sehr schnell bei Saul sehr beliebt. Saul ließ ihn dauerhaft in seinen Dienst treten. So war David anschließend nur noch Teilzeithirte, wenn er bei Saul gerade nicht gebraucht wurde. Und als David wieder mal die Schafe hütete, kam sein Vater und schickte ihn zu seinen Brüdern. Die waren gerade mit Saul unterwegs, sie waren mit Saul in den Krieg gezogen. David selber war noch zu jung, er durfte noch nicht mit in den Krieg ziehen, er war kein Soldat. Aber er sollte seinen Brüdern bitte die Verpflegung an die Front bringen und schauen, wie es gerade dazu steht und seinem Vater dann Bericht erstatten. Als David im Lager ankommt, stehen sich die Philister und die Israeliten gerade in Kampfformation gegenüber. Und neugierig, wie dieser junge David so ist, wartet er nicht im Lager auf seine Brüder, bis die dann wieder zurückkommen. Nein, er geht schnell zu den Soldaten und sucht seine Brüder. Er schaut mal, wie es an der Front so aussieht. Und dabei erlebt David, was die Soldaten schon seit 40 Tagen tagtäglich mitmachen. Anstatt, dass es ihr zum Kampf kommt, dass die Heere aufeinander losgehen, tritt aus den Schlachtreihen der Philister ein Mann hervor. Wobei Mann eigentlich ein bisschen der falsche Begriff ist. Dieser Mann, er war riesig. Er ist eine Kampfmaschine, ein Krieger durch und durch. Seine Waffen, sie sind riesig. Und mit lauter Stimme verhöhnt er die Israeliten. Er schlägt vor: Hey, ein Kampf, Mann gegen Mann. Der Verlierer, der kapituliert dann. Was für ein gutes Angebot, oder? Eine riesige Kampfmaschine. Wer mich schlägt, dann schenken wir euch die Freiheit. Wenn nicht, seid ihr unsere Sklaven. Und seit 40 Tagen fordert die Israeliten nun dazu heraus. Jedes Mal Das gleiche Bild, sie weichen nur ängstlich zurück, wenn er auftritt. Selbst das Versprechen Sauls, dass derjenige, der diesen Riesen, diesen Goliath besiegt, dass dieser Mann sein Schwiegersohn wird und er und seine Familie für immer von allen Steuern befreit werden. Nein, auch das hat nichts geholfen. Keiner traute sich, diesem Riesen entgegenzutreten. Diesen Krieger zu besiegen, es war selbst für die besten Soldaten aus Israel völlig aussichtslos. Kurzum, die Stimmung im israelischen Heer, sie war völlig im Keller. Seit 40 Tagen mussten sie das nun schon ertragen. Morgens und abends das gleiche Spiel, tritt Goliath auf. Schüchtert das Heer der Israeliten ein und macht sich über sie lustig. Diesmal bekommt David das Auftreten von Goliath und das Verhalten der Soldaten genau mit. Er ist mitten unter ihnen. Eigentlich ist er ja nur hier, um seinen Brüdern Verpflegung zu bringen, sich nach ihnen zu erkundigen, damit sein Vater weiß, wie es gerade so geht. Gab ja noch kein WhatsApp oder Briefe, sonst irgendwie. Nein, man schickte ihn hin, um genau diese Informationen zu holen. Doch das, was er jetzt hier erlebt an der Front, das lässt ihn nicht kalt. Er sieht und er hört diesen riesigen Krieger der Philister und wie alle vor ihm fliehen. Und David, er reagiert anders als die Soldaten auf ihn. Dieser Mann, er verspottet hier das Heer Israels. Das Heer des Volkes, des lebendigen Gottes. Dafür hat David nur Verachtung übrig. Er sieht hier nicht diesen großen Krieger der Philister, das was vor Augen ist, sondern er sieht einen kleinen Menschen, der den lebendigen Gott verspottet. Was fällt diesem ungläubigen Götzendiener denn ein? Und dann hört er auch noch von der Belohnung, die Saul demjenigen versprochen hat, der diesen Philister besiegt. Er fragt die Soldaten um sich herum nochmal, ob das denn wirklich so wahr wäre mit dieser Belohnung, die Tochter des Königs und die ganze Familie muss keine Steuern mehr zahlen. Und seine Brüder, die riechen schon den Braten. Sie merken, was ihr kleiner Bruder vorhat. Sie versuchen ihn zu bremsen. Aber David, nein, er lässt sich nicht von seinen Brüdern einschüchtern, davon abbringen. Er will gegen den Philister kämpfen. Ich meine, er macht sich über Gott lustig. Wenn Gott an Davids Seite ist, ein leichter Sieg, oder? Da kann er die Belohnung auch mitnehmen. Er will diesen Lästerer in seine Schranken weisen. Und schnell erfährt auch Saul von dem Freiwilligen, der bereit ist, gegen Goliath anzutreten. Man bringt diesen kleinen Hirtenjungen zu Saul. Und das ist genau der Punkt, an dem wir heute Morgen einsteigen wollen. Ein Blick auf das, was jetzt dann anschließend im Leben so von David geschieht. Darauf wollen wir jetzt mal schauen, wie diese Geschichte hier weitergeht. Lasst uns aus 1. Samuel, Kapitel 17, ab Vers 32 lesen. Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht mit diesem Philister gehen. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, aber er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Ja, im Vers 51 gibt es noch ein paar Details dazu. Das lese ich jetzt hier nicht laut vor. Wer es noch nachlesen will, der kann dann noch nachlesen, wie David mit Goliath anschließend umging. Ja, Saul ließ David zu sich kommen, weil er sich freiwillig für den Kampf gegen Goliath gemeldet hatte. Und wir lesen hier, wie David mit Saul spricht. Eigentlich herrscht unter den Soldaten gerade so eine richtig niedergeschlagene, eine deprimierte Stimmung. Seit Wochen werden sie hier verhöhnt, seit Wochen macht sich Goliath über sie lustig. Ohne Aussicht auf ein Ende. Es gibt keine Lösung gerade dafür. Doch jetzt kommt hier so ein kleiner Hirtenjunge. Zu jung, um selbst noch als Soldat oder selbst schon als Soldat zu dienen. Und er spricht ganz anders als alle anderen. Ich finde es richtig erstaunlich, wie so ein Hirtenjunge hier gesprochen hat. Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Ich will hingehen, mit ihm kämpfen. Und ich weiß nicht, wie Saul und die Männer, die um ihn herum waren, so reagiert haben. Das ist dieser kleine Hirtenjunge und findet so große Worte gegenüber dem König, tritt das so selbstbewusst auf. Wir müssen uns dieses Bild mal überlegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht trotz dieser verzweifelten Lage zumindest einige sich so ein Lächeln nicht verkneifen können. Okay, selbst die besten Krieger aus Israel, sie ließen sich nicht überzeugen, einen Kampf mit diesem Riesen zu wagen. Und dann kommt dieser kleine, dieser rötliche Hirtenjunge, hochmotiviert, und meldet sich freiwillig. Ja, wir hören die Ansprache von David. Es war eine Ansprache, die sich gewaschen hat. Es war eine Ansprache, die eigentlich hätte aus dem Mund eines Priesters kommen sollen. Gott hatte festgelegt, dass der Priester vor einem Kampf eine Ansprache an die Soldaten halten soll und ihnen Mut machen sollte. Aber hier unter diesen Soldaten, da gibt es keinen Mut mehr. Ihr Blick, er war nur auf diesen unbesiegbaren Riesen gerichtet. Das ließ all ihren Mut sinken. Aber David, er ist anders. Er lässt sich nicht einschüchtern. Und so steht er, hochmotiviert, bereit, um in den Kampf zu ziehen, steht er hier vor Saul. Reagiert Saul? Er findet die Idee gar nicht so gut. Er versucht, David erstmal seine Idee auszureden. Nein, David, du kannst das nicht. Hey, das ist ein Krieger, schon von klein auf, du bist noch so jung. dass du noch nicht mal zu meinen Soldaten gehörst. Und ganz ehrlich, es stand ja auch richtig viel für Saul auf dem Spiel. Wenn er David, diesen Hirtenjunge, in den Kampf ziehen lässt und Goliath ihn sehr wahrscheinlich besiegen würde, dann müsste Saul sich den Philistern ergeben und Israel müsste den Philistern dienen. Nein, nein, das geht nicht, das können wir nicht machen. Aber David, er lässt sich nicht so einfach abweisen. Er will Saul überzeugen und er erzählt dann von seinen Erfahrungen als Hirten. Und das finde ich so erstaunlich, wie dieser Junge vor diesem König steht und einfach alle Register zieht und erzählt, hey, ich habe schon mit Löwen und Bären gekämpft. Ich bin nicht einer von diesen Hirtenjungen, die weglaufen und die Herde allein lassen, sobald es gefährlich wird. Nein, ich habe Löwen und Bären verfolgt, ihnen ihre Beute weggenommen. Und wenn sie sich mit mir angelegt haben, wisst ihr was? Dann habe ich sie erschlagen. Und diesen Philister, den werde ich auch erschlagen. Weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes gelästert hat. Weil er Gott gelästert hat. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott, der Herr, der mich schon aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, auch aus der Hand von diesem Philister retten wird. Scheinbar war David sehr überzeugend mit seiner Ansprache und seiner Motivation. Denn schließlich lenkt Saul ein. Ganz ehrlich, was bleibt dir noch anderes übrig? Schon seit 40 Tagen ausweglose Situation. Niemand will sich mit Goliath anlegen. Die Stimmung der Soldaten wird von Tag zu Tag schlechter. Wenn er nicht will, dass alle zu den Philistern überlaufen, muss jetzt langsam was passieren. Also überlässt er seine Zukunft und die Zukunft des ganzen Volkes Israel diesem kleinen Hirtenjunge. Geh hin, der Herr sei mit dir. Das klingt jetzt nicht sehr überzeugend von Saul. Das klingt mehr so nach so einer Verzweiflung. So, ja gut, dann der Herr sei mit dir. Versuch's halt, ne? Hab ja gar keine Alternative. Vielleicht wird Gott dir wirklich beistehen und helfen. Vielleicht hat er sogar noch daran gedacht. Ja, wenigstens keiner meiner besten Männer. Immerhin, eins macht er dann noch. Er bietet David eine vernünftige Ausrüstung an. Man sagt, okay, wenn du schon für mich in den Kampf gehst, dann kriegst du von mir das Beste, was das israelitische Heer zu bieten hat. Es war seine persönliche Rüstung, die Waffen des Königs. Damit hätte er vielleicht zumindest den Hauch einer Chance, zumindest zu überleben. Doch nachdem David die Ausrüstung anprobiert hat, merkt er, nee, damit komme ich nicht zurecht. Saul war schließlich einer der größten Männer in Israel und David war ein kleiner Hirtenjunge. Die Rüstung, sie war wohl viel zu groß. Außerdem, David war ja noch nicht mehr im Kriegsdienst. Er hatte ja gar keine Erfahrung mit diesen Kriegswaffen. Er wusste gar nicht, wie er mit den Waffen oder einer solchen Rüstung überhaupt umgehen sollte. Nein, das war nichts für diesen Kampf gegen einen gut trainierten und geübten Krieger. David legt die Rüstung wieder ab. Er nimmt sich seinen Hirtenstab, er packt noch ein paar Steine aus dem Bach für seine Schleuder ein und er geht los, Goliath entgegen. Und das müssen wir uns mal so vor Augen führen. Er tritt ein über 3 Meter großer Krieger mit einem Speer, der die Größe eines kleinen Baumes hat. Er wird begleitet von einem persönlichen Schildträger, der ihm auch noch schützt. Und diese Kampfmaschine tritt einem Hirtenjungen entgegenüber, der in der einen Hand seinen Stab hat und in der anderen seine Steinschleuder. Was für ein Bild. Dementsprechend reagiert natürlich Goliath. Er fühlt sich beleidigt. Dass Saul ihm einen solch unwürdigen Gegner entgegenschickt. Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Was willst du, Gartenzwerg, eigentlich hier? Komm her, komm, wir erledigen das gleich. Ich mach Fleisch aus dir, ich verfütter dich an die Tiere, dann ist das Thema erledigt. Doch David lässt sich von diesem ganzen Gerede nicht beeindrucken. Anstatt, dass er sich ängstlich zurückzieht, tritt er ihm mutig entgegen. Er antwortet Goliath auf diese Spottrede. Erst David sieht zwar diesen Riesen vor sich, diesen Mann. Er sieht diese Waffen, die Goliath gleich gegen ihn verwenden wird. Doch David sieht noch was ganz anderes. Und das, was er sieht, das ruft er hier Goliath im Vers 45 entgegen. David antwortet dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze, mit Kurzschwert. Ich aber, ich komme mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Er sieht zwar auch diesen großen, starken Krieger, gegen den er rein menschlich gesehen keine Chance hat. Aber er sieht auf der anderen Seite den Lästerer Gottes. Den, der sich mit Gott persönlich angelegt hat, in dessen Namen er ihm jetzt entgegentritt. Aus der Sicht Davids steht vor ihm zwar ein Riese, doch hinter David steht noch jemand viel Größeres. Der lebendige Gott, der Gott Israels. Den Gott, den Goliath hier verhöhnt hat. Gegen den ist dieser Riese ein Nichts. Und David weiß um das Waffenverhältnis zwischen ihm und Goliath. Aber er weiß auch um seinen Gott hinter sich. Und das bringt er dann hier im Vers 47 nochmal zum Ausdruck. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Das ungleiche Waffenverhältnis, es spielt hier keine Rolle. Ganz im Gegenteil. David vertraut darauf, dass Gott genau das nutzen wird, um seine Größe hier zu verdeutlichen. Jetzt reicht's, Goliath. Das bringt jetzt wirklich so dieses Fass zum Überlaufen. Dieses Gerede von diesem kleinen Bubi, der da auf ihn zukommt. Erst schickt Saul ihm hier diesen kleinen Bengel mit einem Stöckchen. Und dann ist es so vorlaut, das geht gar nicht. Er geht auf David los, er macht nur ein paar Schritte. Vielleicht hofft er, dass David dann doch noch Angst bekommt und abhaut. Er läuft los und will dem Ganzen hier schnell mal ein Ende bereiten. Es wird nicht lange dauern. Doch ehe er sich versieht, läuft David auch los. Er haut nicht von ihm ab, sondern er läuft ihm entgegen. Er greift in seine Tasche, zack, schleudert ihm einen Kieselstein mit seiner Steinschleuder entgegen. Goliath strauchelt, stürzt vornüber mit seinem Gesicht zur Erde. Tot. Der Kieselstein hat seine Stirn durchschlagen. Noch bevor der Kampf überhaupt richtig beginnen konnte, ist er schon zu Ende. David hat außer seiner Steinschleuder keine Waffe gebraucht, um diesen Philister zu töten. Die anderen Philister haben vermutlich dieses Schauspiel bis hierher sehr amüsiert verfolgt. Sie fanden es ziemlich spannend, was hier gerade vor sich geht und haben vielleicht einfach sich darüber lustig gemacht, was Israel gerade tut. Doch jetzt macht sich Panik breit. Das Unglaubliche ist geschehen. Ein kleiner Hirtenjunge hat nur mit einer Steinschleuder ihren besten Krieger getötet. Was muss das für ein Gott sein, der hinter diesem Volk steht? Die Philister ergreifen die Flucht. Die Israeliten, sie verfolgen und vertreiben sie bis in ihre Heimatstädte. David ist der große Held der Stunde. Er hat seinem Volk wieder Mut gegeben. Goliath, der sie so lange verhöhnt hat, er ist beseitigt, er ist weg. Doch was ist es eigentlich, was David hier zum Helden macht? Ist es der Mut, diesem Philister entgegenzutreten? Oder die Bereitschaft, in den sicheren Tod zu gehen, um die anderen Soldaten wieder zu motivieren? Ich würde sagen, es ist diese Perspektive, die David auf die Situation hier hat. Das macht für mich David hier zum Helden, diese Perspektive, die er hat. Alle sehen doch hier nur dieses große Problem vor sich. Goliath, der Riese, dem niemand in Israel auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Vor lauter Problem sind sie blind für das, was sie eigentlich haben. Und David, er hat eine andere Perspektive. Klar, er sieht auch diesen großen, gefährlichen Krieger, aber er interessiert sich gar nicht so sehr dafür. Denn David weiß Gott auf seiner Seite. Im Vergleich zu Gott ist dieser Riese nicht mal ein Gartenzwerg. Und das merkt man schon, als David das erste Mal Goliath begegnet. Im Gegensatz zu den anderen Soldaten, die ängstlich vor Goliath weglaufen, hat David nur Verachtung für diesen Lästerer und Spötter seines Gottes übrig. Er bringt nicht seine Angst, sondern seine Abneigung und Wut über diesen Lästerer des lebendigen Gottes zum Ausdruck. David hat im Vergleich zu den anderen Soldaten einen ganz anderen Blick auf die Situation. Er gehört hier nicht zum Kriegsherr des Volkes Israel, aber er versteht sich als ein Krieger. Er ist ein Krieger des Herrn, des lebendigen Gottes. Und als genau dieser tritt er auch auf. Er weiß, dass Gott mit ihm ist. Und deshalb lässt er sich auf den Kampf mit Goliath auch ein. Auch wenn er keine Waffe führen kann, die Goliath gerecht werden würde. Und Gott gebraucht ihn. Gott setzt David ein als ein kleines, als ein schwaches Werkzeug, das er hier zu wirklich Großem gebraucht. Ja, was hat uns die Heldengeschichte von David heute noch zu sagen? Ich meine, einige Religionskritiker würden vielleicht sagen, dass uns genau solche Geschichten sind es ja, die uns aus dem Alten Testament immer wieder zu religiösen Fanatismus aufstacheln. Gewalt gegen Ungläubige wird hier aufgerufen. Wir sollen sie alle töten. Nein, ich glaube nicht, dass das die Aussage ist, die hier dahinter steht. Das wäre falsch. Diese Geschichte, sie beschreibt uns Eigenschaften, die ein Krieger des Herrn oder etwas weniger provokant ausgedrückt, die ein Nachfolger Gottes haben sollte. Die erste Eigenschaft wäre die Perspektive. Das habe ich gerade eben schon mal so ausgeführt. Und es gibt da ein wirklich schönes Zitat. Es wird oft Albert Einstein zugeordnet, aber es ist gar nicht sicher, ob es von ihm ist. Aber es ist auch egal, von wem es ist. Dieses Zitat beschreibt die Perspektive von David hier sehr gut. Erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Natürlich dürfen wir Gott von unserem Problem erzählen. Es ist auch wichtig. Gott hört uns zu. Aber wir sollten auch bitte da über all dem nicht seine Größe vergessen. Insbesondere, wenn wir Probleme vor uns haben. Die Israeliten, sie haben ja den Fehler gemacht, nur noch das Problem zu sehen. Sie haben dabei vergessen, dass sie Gott auf ihrer Seite haben. Denn für ihn war dieses Problem letztendlich kein Problem. Sie haben nur die Größe von Goliath gesehen und dabei die Größe ihres Gottes vergessen. Ja, die zweite Eigenschaft ist dann das Bewusstsein, dass der Kampf Gottes Angelegenheit ist. Das Bewusstsein, wer kämpft. David sagt hier im Vers 47, noch bevor er auf Goliath losgeht, sagt er, denn des Herrn ist der Kampf. Und das lesen wir auch immer wieder in der Geschichte Israels, wie Gott zu seinem Volk sagt, ich werde für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Oder, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und auch, wie Jesus selbst diesen endgültigen Kampf für uns gekämpft hat, für uns am Kreuz auf Golgatha gesiegt hat, das macht uns so deutlich, dass Gott für uns kämpft. Er ist bereit, für uns alles zu geben. Er war bereit, alles zu geben an diesem Kreuz. Der Kampf ist Gottes Angelegenheit. Und das Gute ist, wir dürfen wissen, er hat in Jesus schon über alles gesiegt. Das ist eine Perspektive, die David noch gar nicht hatte, aber die wir haben dürfen. Er hat in Jesus schon über alles gesiegt. Und deshalb gibt es auch nichts mehr, gegen das wir noch wirklich verlieren könnten, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Ja, die dritte Eigenschaft ist der Einsatz, den wir bringen. Der David hat sich hier Gott ganz zur Verfügung gestellt. Er war bereit, mit seiner Schwachheit als einfacher Hirte nur mit seinem Stab, seiner Steinschleuder, diesem Krieger entgegenzutreten. Er war bereit, sich für Gott einzusetzen. Menschlich gesehen der sichere Tod. Aber dadurch konnte Gott diesen geringen Einsatz zu was wirklich Großem gebrauchen. Er hat aus diesem geringen Einsatz einen großen Sieg gemacht. Und sein Name wurde dadurch verherrlicht. David war hier bereit, sein Leben für Gott einzusetzen. Er kam nicht nur mit großen Reden und Motivationsansprachen zu den Soldaten. Nein, er machte es auch ganz praktisch. Es blieb nicht bei den Worten, er setzte es in die Tat um. Er ging Goliath entgegen. David setzte sich mit dem Geringen, was er hatte, für Gott ein. Ganz aktiv. Und ließ sich so von Gott als kleines, schwaches Werkzeug für einen großen Sieg gebrauchen. Und das darf auch uns immer wieder motivieren, bereit zu sein, mit dem, was wir haben, was wir können, und wenn es noch so wenig ist, uns für Gott einzusetzen, um sich so für seine Sache gebrauchen zu lassen. Ja, das wären so diese drei Eigenschaften. Und jetzt zum Ende wollte ich einfach noch ganz kurz von mir persönlich erzählen. Als ich mir so letzte Woche über die Predigt Gedanken gemacht habe, muss ich sagen, ging es mir ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich war eigentlich ziemlich an einem Tiefpunkt. Ihr wisst alle, wir haben es vorhin schon gehört, es ist gerade so richtig Ferienzeit, Urlaubszeit. Bei uns sind auch ein paar Stühle mehr leer, wie wir es sonst gewohnt sind. Aber wisst ihr, ungeachtet von dieser Urlaubszeit, dass gerade so wenig Leute da sind, haben wir auf der Arbeit gerade ein riesiges Projekt am Laufen. Und es ist eigentlich nicht nur ein Projekt, sondern es sind keine Ahnung wie viele Projekte gleichzeitig. Viele von euch haben es auch schon gehört, es gibt in Deutschland mittlerweile Fachkräftemangel. Ja, wir haben immer weniger Leute, die bei uns mit anpacken. Und am Ende liegt natürlich sehr viel Arbeitslast auf sehr, sehr wenigen Schultern. Kurzum, die letzten Wochen, die haben mich echt geschlaucht. Die haben mich richtig fertig gemacht. Ich bin echt müde und platt. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich immer wieder versuche, das alles alleine hinzubekommen. Ich bin oft genauso wie die Israeliten, wie wir es gehört haben. Oder wie Sven vorhin es auch so schön gesagt hast. Ich schaue auf so einen Bibeltext und sehe das und ich drehe mich um und vergesse es wieder. Und es hat mich wieder so erinnert, so an das, was Gott hier eigentlich für uns hat. Ich will ja nicht nur das Problem sehen. David soll mir hier echt so ein Vorbild sein. Ein Vorbild, die Perspektive zu ändern. Nicht der Blick auf das Problem, sondern der Blick auf Gott. Wisst ihr, dadurch ist jetzt nicht alles total entspannt geworden auf meiner Arbeit. Nein. Aber ich habe mich Tag für Tag mit Gott durch diesen Alltag geschlagen. Ich habe gemerkt, dass mich das wirklich verändert, wenn ich meinen Alltag mit Gott bespreche. Er gibt mir eine andere Perspektive. Und ich durfte mal wieder lernen, dass Gott für das Ergebnis sorgen wird. Er kämpft für mich und ich darf still sein. Aber ich darf mich ihm dabei als sein Werkzeug, als sein Krieger des Herrn zur Verfügung stellen. Gott will uns gebrauchen, dort, wo wir im Alltag stehen. Aber Gott macht uns auch Mut, mit der richtigen Perspektive und mit seiner Unterstützung zu leben. Wir brauchen uns nicht vor den Riesen zu fürchten. Wir müssen auch nicht aus eigener Kraft herauskämpfen. Es darf uns wirklich Mut machen. Und doch sollten wir bereit sein, auch Einsatz zu bringen. Denn dann werden wir erleben, wie Gott uns gebrauchen wird. So wie David, der als kleiner Hirte den besten und stärksten Soldaten der Philister beseitigte. Nicht, weil er so klug, so pfiffig, so schlau war, sondern alleine, weil er sich Gott zur Verfügung stellte. Amen.